Ihr hört Radio Blau und das linksdrehende Radio LDR wie fast jeden zweiten Freitag, wenn es mal klappt. Heute hat es geklappt, allerdings wurde ich heute völlig verlassen, sozusagen eine völlig unnormale Situation hier im Studio. Ich stehe allein auf weiter Flur. Genau, Jule und Jens sind heute ausgeflogen im wortwörtlichen Sinne in Feindesland, teilweise möchte ich sagen, und sind auf jeden Fall nicht da. Sie haben aber etwas vorbereitet, was ich aus Professionalitätsgründen auf jeden Fall nicht vorgehört habe und genau, was wir dann zur üblichen Dosis Sachsen oder wie auch immer es genannt werden sollte am Ende der Sendung hören. Da wurde also etwas vorproduziert. Doch, ich habe reingehört und habe gehört, dass sie sich darüber echauffieren, dass es vorproduziert ist und dass man das nicht sagen sollte, aber ja, dann ist das gesagt. Dadurch, dass die beiden fehlen und ich alleine bin, kann ich jetzt auch gar nicht so viel zur berühmten politischen Großwetterlage sagen, was normalerweise am Anfang stattfinden würde. Es ist draußen teilweise warm, das kann man sagen, aber insgesamt trifft das wahrscheinlich wie immer nicht auf den Rest der Welt oder auf Sachsen und auf Deutschland und andere Länder zu. In diesem Zusammenhang werden wir auf jeden Fall heute neben dem besagten kleinen Teil oder dem Schlussteil zu Sachsen, der von Jule und Jens kommen wird, werden wir uns auf einen Jahrestag konzentrieren, der, also das deutsche Wort Jahrestag klingt immer so ein bisschen, also es klingt so positiv, aber es geht nicht um etwas positiv. Genau, es soll um den vierten Jahrestag der Komplettinvasion des Angriffs Russlands gegen die Ukraine gehen. Da gab es am Dienstag mehrere Veranstaltungen in Leipzig und es gibt verschiedene Gruppen, die sich damit beschäftigt haben, auseinandersetzen. Das kommt dann später nochmal etwas ausführlicher in einer Anmoderation. Genau. Und was ich jetzt auch merke, ist, wenn man alleine steht, ist, dass es total schwierig ist, diese ersten Minuten rumzubringen, weil man gar niemanden hat, den man fragen kann. Das habe ich mir gut eingebrockt. Wahrscheinlich hätte ich die auch anrufen können. Naja, also darum soll es gehen. Wir hören auf jeden Fall ein paar O-Töne von dem besagten Dienstag, dem 24. Februar in Leipzig. In dem Fall, wir sprechen mit jemanden, die dort war, die das mit organisiert hat. Dazu nach der ersten Werbung dann auf jeden Fall mehr und danach die übliche Dosis Sachsen. Ansonsten, damit könnte ich noch Zeit gewinnen auf jeden Fall, indem ich gucke, auf welcher Sendungsnummer wir stehen. Das ist ja auch immer sehr elementar und das ist die Ausgabe 537 heute an diesem, was ist heute eigentlich? Der 27. Februar wahrscheinlich, der 27. Februar 2026, Ausgabe 537, hört das linksdrehende Radio auf Radio Blau und ich würde einfach sagen, dann versuche ich das Ganze mit der ersten Werbung herauszugehen aus dem Intro und wir hören uns dann gleich wieder. Mal sehen, ob diesmal dieses Kabel bzw. mein Handy mich nicht verlässt. Das ist ja immer die Frage. Mal schauen. Krim 104 war das. Es könnte sein, dass wir das schon mal gehört haben, aber wir hatten jetzt eine längere Pause. Da gilt das auf jeden Fall nicht. Und es ist ja in anderen Radiosendern völlig normal, immer wieder die gleiche Musik zu spielen. Da darf das passieren. Genau wie angekündigt soll es jetzt erstmal um den letzten Dienstag gehen, den 24. April 2026. Da jährte sich, wie gesagt, zum vierten Mal die sogenannte Komplettinvasion Russlands gegen die Ukraine. Genau, das war dann 2022 natürlich nicht der Beginn. Das war eigentlich 2014 spätestens mit der Annexion der Krim. Kurz vor dem 24.02.2022 wurden dann auch die sogenannten Volksrepubliken von Russland anerkannt und wenige Tage später dann kam es zu dem Komplettangriff, der ja vor allem erstmal um die Schlacht in so um die sogenannte Schlacht um Kiew mündete. Genau, und da gab es dieses Mal in Leipzig, sicherlich auch in anderen Städten, aber wir sind in Leipzig, wieder eine Veranstaltung vom Freundeskreis der Ukraine in Leipzig. Die haben sich auf den, jetzt muss ich wieder aufpassen, Robert-Wagner-Platz getroffen, haben dort eine Kundgebung veranstaltet mit Musikredebeiträgen und danach gab es eine kurze Demo. Es gab dieses Jahr allerdings dazu auch noch eine weitere kleine Demo, die aus dem Süden von Leipzig in die Innenstadt gezogen ist und dann quasi sich also dort vereinigt hat mit der anderen Veranstaltung. Das Ganze nennt man Zubringer-Demo, dieses Modell, auch ein sehr deutsches Wort. Genau, und im Studio ist jetzt Victoria, die einerseits bei der Demo dabei war, die bei der Demo-Vorbereitung mit dabei war und in einer Gruppe mit dabei ist. Und da muss man jetzt mal aufpassen, dass man die nicht verwechselt wegen dem Namen. Genau, Linke Ukraine Solidarität stand da unter anderem auf vielleicht auf dem Flyer, der dazu aufgerufen hat, oder auf Instagram, Slides, etc. Genau, und genau, würde ich erstmal sagen, hallo Victoria, und habe ich dich schon hochgezogen? Jetzt macht natürlich Sinn, wie man das macht. Jetzt.
Hallo alle. Ja, genau. Ich war voll aufgeregt an diesem Tag, weil es war richtig toll, dass dieses Erlebnis, wie du das auch gesagt hast, schon diese, wenn du mit anderer Kolonne zu anderer Dame mitkommst, dass eigentlich ich hatte an diesem Tag ganz, ganz viele Debüte, sagen so. Ich habe dann auch Rede gehalten, dann habe auch mitorganisiert und habe auch erst einmal erlebt, dass eine Kolonne mit anderen Demo trifft. Das war richtig toll. Und ich muss auch sagen, ich war auch ganz, ganz froh, so viele Menschen zu sehen. Es war so gegen, also 100 Menschen waren in linke Kolonne.
Genau, und das muss man ja so ein bisschen betonen wahrscheinlich, weil das Thema Solidarität mit der Ukraine und der Kritik an Russland in vor allem der deutschen Linken ja ein, naja, schwieriges Thema, um das mal wertfrei zu formulieren, ist. Genau, vielleicht kannst du erzählen, was ist denn diese Gruppe Linke Ukraine Solidarität oder was bedeutet Linke Ukraine Solidarität?
Ja, ich denke, ich würde das sagen, das bedeutet eigentlich so direkte Bedeutung, weil die Ukraine braucht wirklich wie nie zuvor Unterstützung und unsere Solidarität eigentlich, also weil weltweit und ich denke für Linke, meiner Meinung nach, das ist auch ganz wichtig, Ukraine unterstützen. Und was genau auch macht diese Gruppe mit linker politischer Richter unterstützt, weil wir noch anderes, wir können Imperium bekämpfen.
Die genau, die Demo war, also ja genau, die Demo war jetzt so wahrscheinlich eine erste Öffentlichkeitsaktion, Aktion in der Öffentlichkeit, genau. Vielleicht kannst du noch sagen, ohne Namen zu nennen, wer trifft sich da so? Sind das deutsche Expats, UkrainerInnen, Russinnen? Also genau, was sind das für Leute, die sich da treffen?
Ich würde sagen, dass kommen alle der gerne möchten unterstützen Ukraine. Also das ist auch Leute aus anderen Ländern, auch Ukraine natürlich und Leute, die sich auch als linkpolitisch bezeichnen. Ja.
Wenn wir dann mal weiter oder wenn wir dann wieder in die Ukraine gucken, es ist teilweise aus Deutschland und wenn man nicht ukrainisch sprechen, lesen, verstehen kann etc., schwer mit Updates hinterherzukommen, was genau passiert. Genau, ich kenne so einige Menschen, die haben zum Beispiel immer noch oder die haben in Leipzig diese Kiew-Warn-App installiert und bekommen dann in Leipzig mit, wann also zum Beispiel über Kiew Luftalarm ist oder in anderen Regionen. Dadurch kann man das also mitbekommen. Genau, aber kannst du uns vielleicht ein bisschen was erzählen, wie, genau, was ist der Stand in der Ukraine, was passiert gerade in Kiew? Das größte Problem sind offensichtlich Heizungen. Und Strom?
Genau, ja, das. Leider. Also genau in zu dieser Zeit ganz schwierig mit Heizung. Und ich habe auch diese App, wo ich auch bekomme Meldung über Angriff. Er ständig bei mir meldet. Vor allem jede Nacht führt Russland Raketenbeschüsse auf Kiew oder auch andere friedliche Städte. Und die machen das natürlich richtig mit Absicht. Das ist eine der Strategien Russland, das ist der Terrorisierung und Unterdruck Zivilgesellschaft, damit Menschen ohne alle Lebensbedingungen wohnen müssen. Und ja, also eigentlich, das ist, man kann viel erzählen, wie viele Strategien hat Russland, ja, aber das ist, ich würde sagen, letzte halbes Jahr wahrscheinlich wirklich sehr viel und ich würde auch sagen, dass auch wie Priorität ihre Strategie, wo sie unterdrücken Zivilgesellschaft und versuchen, die demoralisieren, so können sie mindestens Menschen bekommen oder sie wissen das jetzt oder sie können jetzt genau an der Front nicht viel machen. Also sie machen auch, aber gibt es nicht sehr viele Ergebnisse. Deswegen auch machen sie auch diese Strategie mit Zivilgesellschaft, wo Leute frieren, auch sterben, einfach im eigenen Zuhause. Ist ganz schrecklich. Und das ganz, man kann sich vorstellen, nur wie ist das im minus 20 Grad zu wohnen, also ohne Wärme in der Kälte. Und heute, wir hatten ganz, ganz gutes Wetter, aber in Kiew es ist gerade auch ein bisschen wärmer, aber das bedeutet, dass über Tag endlich plus 2-3 Grad. Aber über Nacht, dass es noch bleibt, minus 10 zum Beispiel, minus 8. Ganz anderes Gefühl, ja. Und bevor ganze diese Zeit war minus 20. Ja, wir hatten richtig Pech, also diese Winter.
Das war nochmal ein spezieller Winter im Vergleich zu den?
Ja, also es schon war, dieser Winter war ganz stark. Also wenn ich so denke, andere, ich eigentlich auch so nicht so richtig merke mir, aber so kaltes Winter erinnere mich, an solche kaltes Winter erinnere ich mich nicht daran.
Und das Ganze, was du jetzt gesagt hast, passiert parallel dazu, dass man immer mal wieder kurz irgendwas liest, dass irgendwelche Friedensverhandlungen stattfinden, dass sich irgendwelche Unterhändler, Diplomaten treffen, von Trump eingerührt oder wo. Aber ich lese immer nur, man hat sich kurz getroffen, 2 Stunden und dann bis zum nächsten Mal.
Ja, es auch ohne Details, ja, also dass wir wissen ja nicht, was ich auch in ukrainischen Nachrichten lese, geht, sie versuchen so reden und kommen auch nicht weit. Einzige, was habe ich auch gehört, wahrscheinlich bald wird Austausch Menschen, also die gefangene Menschen, das Einzige, zum was sind sie, zu welchem Ergebnis sie sind auch gekommen, aber es hat auch noch nicht stattgefunden. Manchmal passiert so, dass Russland in letzter Moment alles absagt. Das, was auch immer typisch finde ich. Also das war noch kein Mal, wann, also finde ich, in dieser Verhandlung war Russland nicht gelungen. Also immer etwas passiert, wo sie sagt, ah doch nicht und ja, tschüss. Genau, ja, ich hoffe, das passiert. Und was noch steht, das Problem ist natürlich auch Frage mit Territorium. Zumal sie können natürlich nicht kommen in die Mitte oder keinen Kompromiss finden.
Genau, Russland besteht dann also weiterhin mindestens auf den sogenannten Volksrepubliken, die sie anerkannt haben, die sie allerdings gar nicht in kompletter Kontrolle bis jetzt haben. Das wäre also ein Vorteil, den sie bekommen. Kannst du aus deiner persönlichen Sicht sagen, was würde es für die Ukraine, was würde es ja meinetwegen auch für dich bedeuten, wenn tatsächlich Russland gewinnen würde und die Ukraine verlieren würde, wäre dann das andere Wort.
Ja, für mich ganz persönlich, das bedeutet, es wird für mich ich werde ganz, ganz traurig, weil dann weiß ich nicht, ob kann ich dann zurückkommen zu mir nach Hause und alle anderen Menschen auch, die ihr Haus jetzt verlassen, auch wegen des Kriegs. Ich denke auch für mich, das bedeutet, dass dann Faschismus ist gewonnen und oder Börse ist gewonnen und das finde ich nicht richtig. Ich denke auch dafür müssen wir oder dagegen müssen wir auch kämpfen. Ganz traurig, dass in 21. Jahrhundert wir erleben noch Imperium, aber das gibt es noch und ich glaube, dass Linke können das auch stoppen. Wahrscheinlich war das meine Fantasie, aber das ist meine starke Hoffnung.
Jetzt zurück zur Demo springen an der Stelle. Da gab es auf jeden Fall so lustige kleine Becher, mit denen Geld gesammelt wurde. Und es wurde dazu aufgerufen, Geld zu spenden oder zu überweisen, was auch Spenden ist. Aber ja, also vor Ort zu spenden oder zu überweisen. Es wird viel Geld für die Ukraine gesammelt. Es ist wahrscheinlich, man kann mit fast allen Sachen jetzt Gutes tun. Wofür sammelt ihr? Was habt ihr gerade, was habt ihr vor?
Wir haben vor, also ich muss auch berichten, dass wir haben schon etwa 150 Euro gesammelt, dank Leute, die haben auf diese Demo gespendet. Und wir würden gerne Generator kaufen. In der Ukraine gibt es ganz starke Stromausfälle und das wird sehr gut helfen. Was wollte ich auch sagen dazu? Gibt es ganz oft Stromausfall. Dieser Winter war keine Heizung lange Zeit in den Wohnungen. Und ab und zu war auch keine Wasser. Und es ist, ich kann mir das zum Beispiel nicht vorstellen. Mir ganz, ganz leid, meine Familie, die in Kiew wohnt und das kenne ich nicht nur aus Nachrichten, ja, das kenne ich auch Erzählungen von meiner Mutter. Ich kenne das auch von, was erlebt meine Familie dort. Und da reißt mein Herz.
Es gab immer das Bild der Generatoren in Kiew, was man gesehen hat, wo uns jemand mal erzählt hat, dass teilweise die Leute dann so kleine Häuschen für die Generatoren bauen, damit sie vor Regen und Schnee geschützt sind.
Ja. Ja, und wahrscheinlich dann noch ein kommt dazu, dank auch wieder Spende, wird neue Generator, die helfen Ukraine.
Bevor wir mal gleich in die Demo, beziehungsweise genau gesagt eben die linke Zubringer-Demo reinhören, würde ich mal noch fragen, wie ist deine Wahrnehmung oder vielleicht auch deiner Bekannten, die noch in der Ukraine sind, der, sagen wir, der internationalen Solidarität? Also wie hat sich das über die letzten Monate oder Jahre verändert, zum Schlechten, zum Guten? Wie nehmt ihr da die Anteilnahme wahr?
Also wie du schon gesagt hast, man kann sehr viel Nachrichten lesen über Trump und Ukraine und auch Verhandlungen. Aber auch ich lese auch über andere Länder, die unterstützen Ukraine. Aber in erster Linie, das ist immer geht es um diplomatische Ebene. Was würde mir noch mehr wünschen, dass mehr klare Handlung, zum Beispiel aufhören, Russland finanzieren. Das ist ganz wichtig, weil leider kommt ein Teil der Finanzen, die diesen Krieg finanziert, immer noch aus der EU. Und das das eigentlich wäre, ich denke, es hilft, wenn sogar da dieser Aspekt wird aufgehört werden.
Dann hören wir jetzt mal in die Demo ein paar Minuten rein. Das ist jetzt ein kleiner Zusammenschnitt aus Redebeiträgen und was man da, genau, was man so gehört hat, was auf der Demo so zu hören war. Genau, ich drücke Play.
Trotz der umfassend dokumentierten russischen Kriegsverbrechen erleben viele ukrainische AktivistInnen, insbesondere im linken Kontext, dass ihre Perspektiven relativiert oder übergangen werden. Statt Solidarität mit den Angegriffenen zu zeigen, wird Russland als Gegenpol zum Westen verharmlost, stilisiert und die Ukraine zum Objekt geopolitischer Machtkämpfe reduziert. Diese Sichtweise blendet aus, dass die Ukraine eine eigenständige Gesellschaft mit vielfältigen sozialen, feministischen, antirassistischen und antiautoritären Bewegungen ist. Bewegungen, die seit 4 Jahren auch zu Kriegszeiten unter extremen Bedingungen für Selbstbestimmung, Freiheit und soziale Rechte kämpfen. Dabei kämpfen UkrainerInnen zugleich für die Voraussetzungen, unter denen sich emanzipatorische Bewegungen überhaupt bilden und durchsetzen können. Solidarität heißt, klar zu benennen, wer angreift und wer angegriffen wird. Solidarität heißt, den Stimmen der Betroffenen zuzuhören. Solidarität heißt, konkrete politische und materielle Konsequenzen für den Aggressor und seine UnterstützerInnen zu fordern. Unter dem Motto Pull the Plug on Russian Networks, No Money for Putin, No Power for Russia, Power to the People, gehen wir am 24. Februar auf die Straße. No Power for Russia bedeutet, Russlands imperialen Anspruch nicht zu akzeptieren. Keine Diktate über Friedensbedingungen, keine Normalisierung von Besatzung, keine politische Einflussnahme auf europäische Entscheidungen durch autoritäre Netzwerke. Power to the People steht für Solidarität mit der demokratischen Zivilgesellschaft in der Ukraine, die auch im 4. Kriegsjahr soziale und politische Errungenschaften verteidigt. Und es steht für ganz konkrete Hilfe, Energie und Wärme für Menschen in der Ukraine, die täglich unter Angriffen Russlands leben.
Danke sehr. Ja, mein Name ist Ilya Zernov und ich vertrete den Verein Russischsprachige Demokratinnen und Demokraten. Ich war Antikriegsaktivist in Russland. Für meine politische Haltung wurde ich festgenommen. Und ich bezeichne mich als Pazifist. Aber ich muss leider feststellen, heute gegenüber russischen Panzern gibt es kaum ein wirksameres Mittel als Panzerabwehrwaffen. Und gegen Bomben kaum etwas Effektiveres als funktionierende Luftverteidigung. Ein sofortiges Waffenstillstand ist die Forderung der ukrainischen Regierung. Es ist der Wunsch der ukrainischen Gesellschaft. Es war eine Forderung von Wladimir Zelensky und sie wurde in Moskau zurückgewiesen. Die russische Armee rückt unter enormen Verlusten langsam vor. Es kann 15 Meter sein pro Tag. Doch selbst diese minimalen Geländegewinne ermöglichen es dem russischen Regime, sich einzureden, dass dieser Krieg noch Sinn habe in seiner unmenschlichen, verbrecherischen Logik. Deshalb geht Russland nicht ernsthaft auf Verhandlungen ein. Der Druck muss Moskau treffen und nicht Kiew. Die Ukraine braucht die Unterstützung, die es ermöglicht, den Vormarsch des Aggressors zu stoppen. Nur dann kann ein gerechter und dauerhafter Frieden entstehen.
Wollen linke Ukraine Solidarität in Leipzig sichtbar machen? Ich denke, in den letzten Jahren ist sie zu unsichtbar gewesen. Es waren zu wenige Leute, die dezentral Sachen gemacht haben, Dinge unterstützt haben, auf die Beine gestellt haben. Ukrantifa kann ich ja erwähnen als kleiner Zusammenhang. Lasst uns auch nach dem 24.02. Zusammenbleiben. Wer Lust hat, mitzuwirken, melde sich einfach bei uns, die wir hier so am Lauti sind, oder über Instagram, es ist ja gepostet worden. Wir werden uns weiter treffen und werden versuchen, kontinuierlich hier auch zu arbeiten und das Schweigen der politischen Linken hier in Deutschland auch mithelfen zu brechen.
Genau, das waren Eindrücke von der Demo vom Dienstag. Genau, wir reden vielleicht gleich noch darüber, wie man sich wo melden kann, was da mit Instagram gemeint ist. Ich benutze gar kein Instagram. Genau, aber noch eine Frage zu einem anderen Hintergrund, und zwar eine andere Gruppe, die auch auf dem Aufruf mit drauf stand oder beworben wurde, auch im Internet, ist eine ukrainische linke Initiative, wo, soweit ich weiß, auf jeden Fall, das ist jetzt keine Leipziger Gruppe, sondern die gibt es in mehreren Städten. Genau, kannst du uns da was erzählen, was ist das jetzt für eine Gruppe? Ah, sorry.
Ja, genau. Es ist Netz, wie du schon gesagt hast, ist nicht nur, es gibt es auch in Berlin, Dresden, auch Leipzig, und das ist die Stimme der ukrainischen Linken in Deutschland. Und sie stehen im Dialog mit progressiven Kräften Deutschlands, um Ukraine für eine, ich würde sagen, einfach so für differenziertes Verständnis der Ukraine in Deutschland, in der deutschen linken Debatte einzusetzen.
Also Fokus auf Linke in Deutschland, aber auch Linke in der Ukraine? Oder
genau, ist, ja. Ja, also das ist ja, das ukrainische Linke in Deutschland. Die sagen so, sie stehen für Ukraine hier. Für,
könnte man sagen, im Exil.
Ja, wahrscheinlich. Mhm. Aber ich denke, gibt es, also soweit ich weiß, gibt es Leute, die nicht nur wegen des Kriegs gekommen, sondern auch waren schon lange Zeit hier. Und eigentlich Ziel ist auch ganz auch klar, dass die stehen für stabilen und gerechten Frieden in der Ukraine.
Und kannst du uns jetzt vielleicht so Richtung Ende sagen, wie geht's weiter? Wo kann man sich informieren, treffen, Fragen stellen? Keine Ahnung.
Ja, sehr gerne. Alle, die interessieren sich dafür, nächste Treffe wird am 10. März. Und Sie können uns finden, also am Ort im Linksnet oder auch per Instagram, zum Beispiel ukrainische linke Initiative anschreiben oder da bin ich nicht sicher, ob, also eigentlich habe ich auch, ich bin kein Mensch, der so sehr aktiv ist, aber ich weiß genau, dass über ukrainische linke Initiative man kann anschreiben und andere auch, also ukrainische Solidarität.
Das wird vielleicht noch ein Thema, die Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikationsmöglichkeiten, behaupte ich jetzt. Genau. Ja, genau, dann Victoria, haben wir was haben wir was vergessen? Willst du noch was sagen? Sonst machen wir eine Musik.
Ja, ich würde gerne sagen noch ein paar Sachen. Es ist ein ganz schwieriges Thema, über den Krieg zu reden und vor allem zum Beispiel Leute, die auch das erlebt haben. Aber auch geht es um, es kann auch sehr komisch klingen, aber auch über Liebe, ja, und weil geht es auch über Unterstützung, dass wenn Leute, andere Leute unterstützen, das irgendwie auch als, ja, also Liebe auch, man kann auch bezeichnen, oder mindestens Aufmerksamkeit. Und es ist ganz wichtig, ja, denken, dass gewinnt der gewinnt Krieg, wer ein Tag mehr überlebt. Und ich ja, ich eigentlich so, ich denke, das ist also leider unser Ziel, ja, also aber auch zum Glück, aber eigentlich klingt auch trotzdem traurig. Wir müssen oder wir sollen immer einen Tag mehr überleben, als russische Armee will uns töten. Und dazu streben wir uns. Und es wird natürlich ganz, ganz wichtig, wenn wir auch dann Unterstützung spüren von allen anderen, weil das ist nicht so leicht, immer jeden Tag mehr, also einen Tag mehr immer überleben. Und ja, wahrscheinlich mit solcher so Botschaft möchte ich bedanken. ja, ich danke, dass ihr da seid.
Ihr hört das linksdrehende Radio. Diese Sendung wurde vor der Sendung aufgezeichnet.
Das sagt man doch nicht.
Ach so.
Aber es ist so.
Mhm. Und wir schauen als erstes nach Sachsen und machen mit Jule einen kleinen Landtagsrückblick. Und am augenfälligsten war vielleicht, dass im Landtag eine Polizeirazzia stattfand.
Krass, oder?
Nämlich in einem Abgeordnetenbüro.
Genau, und nicht linker Gewalttäterin,
sondern
wurden besucht, sondern rechter Zwiebelkönige. Extrem rechte, sagt man, ne?
Der mit dem Titel Zwiebelkönig bekannt gewordene AfD-Abgeordnete Jörg Durnau, der nämlich in Belarus eine Zwiebelfarm betreibt und damit schon mehrfach in den Schlagzeilen war, unter anderem wegen des Vorwurfs, er würde dort Menschen zu, also ausbeuten quasi. Mhm.
Und Strafgefangene beschäftigen tatsächlich, so für unterirdische Löhne.
Mhm.
Ja, so ist das. Was nachgewiesen, aus meiner Sicht.
Genau, es ist nachgewiesen, es gibt da überhaupt nichts zu diskutieren, aber das führt jetzt nicht dazu, dass er AfD-intern irgendwelche Probleme bekommt. Das ist also, das ist das, was man ganz normal machen kann als AfD-Abgeordneter.
Mhm.
In irgendwelchen Diktaturländern eine Zwiebelfarm betreiben und daraus finanziellen Vorteil ziehen.
Und so ist das.
So ist das. Und die Vorwürfe bisher gingen tatsächlich in diese Richtung. Führte aber nicht dazu, also führte bisher nicht zu einer Verurteilung, ne?
Nee, ich wüsste gar nicht, ob da Strafverfahren laufen. Er musste ein Ordnungsgeld zahlen, weil er gegen die Transparenzrichtlinien des Landtages verstoßen hat, weil er seine Nebeneinkünfte nicht angezeigt hat. Das ist bisher passiert. Das hat relativ lange gedauert. Und es ist, lass mich nicht lügen, aber eine fünfstellige oder vierstellige, also so über 10.000 Euro irgendwas muss er an Ordnungsgeld zahlen. Aber ich glaube, das ist auch verkraftbar. Aber es tangiert nicht den Sachverhalt an und für sich, sondern wie er damit umgegangen ist.
Ja. Und jetzt kam sozusagen noch was dazu. Und dann war Landtagssitzung. Jörg Dornau war anwesend. Dann gab's, dann braucht es ja den Immunitätsausschuss. Es muss ja die Immunität des Abgeordneten aufgehoben werden, damit polizeiliche Maßnahmen stattfinden können.
Genau.
Das passierte quasi live im Landtagsplenum.
Ja. Es tagt ja erst der Immunitäts- und Geschäftsordnungsausschuss, heißt es, der macht so ein Vorvotum. Da gab es eine Tischvorlage. Also es war wirklich sehr geheim alles. Dann hat der Landtag begonnen zu tagen. Der Ausschuss war fertig. Dann gab es auch da eine Tischvorlage. Dann hat der Landtag entschieden, dass die Immunität aufgehoben wird.
Mit eine Minute später war die Polizei.
Genau, Jörg Orban hat noch einen Widerspruch formuliert, dass sie nicht einverstanden sind damit. Und dann stand aber die Oberstaatsanwältin oder was, keine Ahnung, bereit und hat das Go gegeben, das Landtagsbüro zu durchsuchen und die Geschäftsräume, also dieses Büro hier im Landkreis Leipzig, ich weiß gar nicht, in welcher Stadt es ist, aber...
Genau, es fanden auf jeden Fall an verschiedenen Orten dann Hausdurchsuchungen statt.
Genau, und er persönlich wurde auch durchsucht, tatsächlich.
Er war kurz festgesetzt.
Er war festgesetzt.
Zur Personalienfeststellung. Und
ja, und um sozusagen an seinem Körper irgendwie Sachen...
da Zwiebel, also...
festzustellen, genau, weil ich glaube, es gab schon die Befürchtung, dass da Sachen vernichtet werden, tatsächlich. Ne? Der Vorwurf lautet Verstoß gegen das Außenwirtschaftsgesetz. Ich glaube, das ist keine Bagatelle. Ihm wird vorgeworfen, dass er einen Teleskoplader... der eigentlich nach Belarus sollte, nach Kasachstan deklariert hat. Es gibt ja Sanktionen irgendwie auch Deutschlands gegen Belarus, ne? Also, keine Ahnung. Das ist der Vorwurf.
Und Teleskoplader ist so ein Landwirtschaftsgerät, so eine Art Traktor mit vorne was dran.
Genau.
Und dann hat er noch, genau, und wie war das? Das Gerät wurde versucht, irgendwie über ein Drittland quasi nach Belarus und das ist dann aufgeflogen.
Ja. Genau, wahrscheinlich Kasachstan, oder? Obwohl es ist von der Lage, naja, müssen wir jetzt nicht, ne? Ich habe gleich so ein Meme zugeschickt bekommen, antifaschistische Aktionen mit so Teleskopladern. Das war ganz nett.
Ja.
Naja.
Dann gibt es jetzt Ermittlungen, dann wird irgendwas festgestellt. Änderte jetzt aber erstmal spontan nichts daran, dass er so für die AfD fest im Sattel in der Fraktion im Landtag sitzt. Hat auch dann wenige Stunden später
mehrfach gesprochen,
unter anderem zu einem landwirtschaftlichen Thema. Er hat gefordert, dass endlich das mit dem Genmais und so, dass man das endlich zulassen soll.
Genau, ne? Und ist dann noch spätabends richtig in Fahrt gekommen, weil das große Thema der AfD ist ja jetzt gerade Windkraft und da ist er offensichtlich auch der Beauftragte, der Sprecher und hat da in mehreren Reden gegen Windkraft die Windanlagen, ne, die Vögel schreddern und die Sichtachsen kaputt machen und so. Erhetzt. Also er war da schon der Hauptredner an dem Tag später.
Ja, genau. Kurze Notiz am Rande, das ist auch eins der Themen, wo die AfD nicht müde wird, das immer wieder in allen möglichen Zusammenhängen auf die Tagesordnung zu bringen. Genau, und die werden auch nicht müde, immer wieder den gleichen Quatsch zu behaupten. Ne?
Richtig.
Also das betrifft ja auch ganz viele Themen. Also, dass da unendlich viele Vögel sterben, das ist ja nur, das kann man zwar immer wieder behaupten, es wird dadurch nicht richtiger.
Ja.
Und da können auch immer wieder alle dazu sagen, dass das Quatsch ist. Aber machen trotzdem weiter.
Genau, und die Schallwellen und Plasterausstoß und Verschandlung der Natur ist, glaube ich, sozusagen das Hauptding. Ne? Debatte ist übrigens auch in Leipzig angekommen, im Stadtrat gestern. Auch ein Antrag der AfD, quasi Windradrichtung. Das betrifft gerade die Ortschaften um Leipzig, schon auch vermehrt, das alles einzustellen. Ist abgelehnt worden.
Ja, naja, da besteht ja jetzt nicht... auch im Landtag nicht die Gefahr, dass da aus Versehen der Landtag irgendwas beschließt, wobei windradtechnisch ja in Sachsen Stillstand ist quasi, ne?
Es ist Stillstand, aber es wird schon aufgebaut, also es wird schon mehr ermöglicht und es ist auch irgendwie, ja, es gibt so Abstandsregelungen, die sind verabschiedet worden, auch mit der CDU, sehr hakelig, ich bin da keine Expertin. Und es gibt auch eine finanzielle Beteiligungsregelung und auch so eine Mitbestimmungsregelung, ne? Das gibt's alles. So, ne? Trotzdem. Das sind so Themenkonjunkturen, ne? Migration war es ganz lange jetzt gar nicht mehr so sehr und jetzt ist es Windkraft und Atomkraft als Alternative.
Ja, auf Bundesebene nimmt man jetzt die Heizungsregelung quasi wieder zurück, ne?
Ja.
Also, ja, ja.
So ist das.
Ja, die rechten Diskurse, sie kommen dann immer wieder.
Ja. Aber die bewegen, glaube ich, auch. Ne? Katapult Sachsen hat, glaube ich, so eine Karte gemacht, wo in Sachsen gerade Proteste gegen Windrad-Errichtungen stattfinden. Und das ist quasi, kannst du wahrscheinlich mit den Protesten gegen Geflüchtetenunterkünfte vor ein paar Jahren einfach übereinander legen. Müssen wir mal vergleichen. Ja. Ne? Das ist schon
an vielen Orten. Und dann nochmal auf D-Wahl-Ergebnisse drüberlegen.
Ja, genau. Und das ist an vielen Orten schon virulent. Wo willst du denn Windrad hier vor deiner Haustür haben? Euch Großstädter betrifft das halt gar nicht.
Dann liegen immer die toten Vögel bei uns vor der Tür.
Nee, das geht nicht. Und der Plasterabrieb.
Stimmt, ja. Und der tiefe Schall.
Der tiefe Schall, ja.
Ihn nicht schlafen lässt.
Nee.
Infraschall oder wieder.
Ja, genau.
Ich kenne die Talking Points nicht so gut.
Ja, ist, ja.
Währenddessen beschäftigt man sich auf der Bundesebene mit Vorwürfen der Vetternwirtschaft.
Ja.
Das fand ich auch interessant. AfD-Abgeordnete sollen teilweise über Kreuz Verwandte angestellt haben. Ist laut Bundestagsordnung nicht zulässig. AfD selbst hält natürlich die Vorwürfe aufgebauscht. Und gucke eher an, wenig später stellt man fest, okay, bei der CDU gibt es sowas im Prinzip auch.
Ja. Ich würde sagen, das gibt's in vielen Parteien, in einigen Parteien. Vielleicht hat es jetzt irgendwie ein Geschmäckle, aber ich weiß es nicht. So, wenn man verpartnert ist, politische Interessen hat und vielleicht zufällig in derselben Partei Mitglied ist und zufällig auch Jobs hat, keine Ahnung. Ich weiß es nicht.
Ja.
Vielleicht sollte man nicht seine eigene Partnerin oder Partner anstellen oder keine Ahnung.
Ja, vielleicht muss man generell mal drüber reden, was es mit den Bürgerbüros auf sich hat und mit den Angestellten und das, genau, ja, es gibt ja ein erhebliches Budget, aber ja, also Abgeordnete brauchen ja auch Mitarbeiterinnen, ne? Das ist ja
möglich,
genau, unter anderem zum Betrieb eines Büros.
Ja.
Jetzt ist die AfD wahrscheinlich nicht gerade die Partei, wo die Bürgerbüros viele Öffnungszeiten hätten oder sowas. Wir hatten in der letzten Sendung erst drüber gesprochen, über die, was macht die AfD in Sachsen-Anhalt eigentlich vor Ort? Und so schlimm ist es gar nicht. Ich glaube, festgestellt wurde, die behaupten vor allem, dass sie ganz viel machen und das reicht schon.
Ja. Weil in Leipzig sieht man das jetzt nicht. In kleineren Städten ist mir das schon aufgefallen, so Meißen zuletzt, dass da ein AfD-Bürgerbüro, Landtag, Bundestag, also in der Hauptfußgängerzone ist, ne? Und ich glaube schon, dass das so in kleineren Städten schon einfach diese Dependancen gibt, und was da stattfindet. Okay, ist vielleicht verschieden. Ne? Sobald sich irgendein Bürgermob zu irgendeinem Thema, was korreliert mit AfD-Themen, zusammenfindet, werden die schon da sein, oder? Und treten schwingen.
Ja.
Oder Technik stellen.
Naja, halten wir fest, auch auf diese Art und Weise wird man die AfD jetzt nicht zu greifen kriegen und es ist auch ein bisschen... Genau, ist ein bisschen interessant herbeikonstruiert, als ob das nur die AfD beträfe.
Richtig, ja. Würde ich auch sagen. Viel mehr ist da jetzt nicht. Oder ist da irgendwie krasser Sprengstoff? Nee, es wird versucht, so ein bisschen Schmutz zu werfen.
Ja,
aber ich
gerade auch.
Naja.
Gerade auch mit der bevorstehenden Wahl in Sachsen-Anhalt, ne, da kam ja auch der Vorwurf erstmal her. Naja. Da würde ich jetzt erstmal nicht drauf vertrauen, dass das nochmal was am Ergebnis ändert.
Ich auch nicht, ja. Ob jetzt die heute gefasste Entscheidung, eine Entscheidung, dass die AfD bundesweit nicht als gesichert rechtsextrem eingestuft wird, was am Wahlverhalten verändert. Ich glaube es leider auch nicht. Ne? Das hat man ja wahrscheinlich in Sachsen-Anhalt, in Sachsen, Thüringen, Brandenburg gesehen, mit gesichert rechtsextremen Landesverbänden trotzdem ein Drittel der Stimmen einzuheimsen bei den vorangegangenen Landtagswahlen. Also das, ja, so eine bundesweite Einstufung hätte da jetzt nichts gemacht. Ich habe gerade überlegt, ob in Sachsen-Anhalt die AfD eigentlich auch als gesichert rechtsextrem eingestuft ist. Ich bin mir gerade gar nicht so sicher.
Gut, dann,
ach ja,
dann soll man das also nicht mehr behaupten.
Ja.
Weil es eine Falschbehauptung ist. dann würde ich jetzt mal hier eine Meinungsäußerung tätigen und sagen, die AfD ist eine Faschopartei. So.
Ja.
Dann hat man diesen Verfassungsschutzsprech nicht mit drin.
Das stimmt, ja. Und das, man darf das auch sagen, ja. Auf jeden Fall. Genau.
Was haben wir noch in Sachsen? Gibt's was Neues, was die ausstehenden Bürgermeisterinnenwahlen in Leipzig angeht? Die Kandidatinnenaufstellungen in den Parteien dürften demnächst geschehen.
Also ich weiß, dass die Linke am 12.3. mit der Nominierung der Kandidatin voraussichtlich beginnen wird. Und die anderen Zeitpläne kenne ich doch nicht. Die sind tatsächlich zeitlich nachgelagert. Ja. Und es wurde jetzt schon auch in der Lokalzeitung, sind ja so ist ein Politikwissenschaftler zu Wort gekommen, der proklamiert hat, dass es ein offenes Rennen ist. Oh, Überraschung, ne? Weil der Amtsinhaber nach 20 Jahren aufhört. 20 Jahre, das ist schon eine ordentliche Stange, ne? Der hat am längsten gemacht, Burkhard Jung. Aber es war jetzt kein interessanter Befund, dass es ein offenes Rennen ist. Ist tatsächlich, ne? Wird sich wahrscheinlich zwischen einem Mitte-Links- und Rechtslager entscheiden, ne?
Ja.
Und es wird bestimmt schwierig. Es gibt keine, aus meiner Sicht gibt es keine dolle profilierten Persönlichkeiten im Reigen der demokratischen Parteien. Bei der AfD ist wahrscheinlich die Personalie ein bisschen egal. Für die Wählenden. Ich weiß nicht.
Ja, genau, das ist ja auch das, was in der Presse immer mal wieder Burkhard Jung vorgeworfen wird, dass er keinen Nachfolger aufgebaut hat. Nachfolgerin.
Ja.
Ja.
Ja, wenn man auf die Bürgermeister schaut, die für die SPD da im Stadtrat zugange sind, nee, das, also auf jeden Fall ist das nicht als...
Nenn mal Namen.
Ulrich Hörning ist der Verwaltungsbürgermeister. Ich meine, der macht einen krassen Job, der ist auch sehr agil, aber der ist auf jeden Fall kein Oberbürgermeister, weil der polarisierend ohne Ende ist und nicht integrativ.
Da müsste man erstmal nach Bekanntheitsgraden fragen, muss nicht besonders gut ausgehen.
Und ich glaube, er ist nicht geeignet, ne? Und Martina Münch, die Sozialbürgermeisterin, die geht eher so in Richtung Rente. Nein, wäre auch keine Oberbürgermeisterkandidatin. Nee, definitiv nicht. Darf, glaube ich, gar nicht mehr. Wegen der Altersregelung.
Ja, dann wird er zumindest nochmal spannend, wenn die SPD aufstellt.
Ja, es wird gemunkelt, der Wirtschaftsminister Dirk Panther, aber dass der in Leipzig einen Bekanntheitsgrad hätte, würde ich auch mal in Zweifel ziehen.
Ja. Treffe ähnlich vielleicht sogar auch auf Holger Mann zu, den Bundestagsabgeordneten.
Ja, genau.
Genau, da müsste man auch erstmal, da weiß ja auch niemand, ob die das machen würden. Von wollen wahrscheinlich kann gar keine Rede sein.
Es bleibt irgendwie spannend. Wird auf jeden Fall wahrscheinlich am Ende so ein Lagerwahlkampf werden oder ne, so. Im Februar, in einem Jahr ist die Wahl.
Und die sächsische Regierung hat beschlossen, dass Sachsen mal wieder ein Polizeigesetz-Update bekommt.
Genau, eigentlich ist der Anlass ein guter, weil der Verfassungsgerichtshof Sachsen hat nach einer Normkontrollklage der Linken und Grünen Fraktion, als sie beide noch größer waren und sowas durften, weil da brauchst du irgendwie ein Drittel, glaube ich, der Landtagsstimmen, haben beide inzwischen nicht mehr zusammen. Das ist schon ewig her.
Ja.
6, 7 Jahre. Der Verfassungsgerichtshof hat entschieden vor 1, 2 Jahren, dass ein paar Regelungen des alten Polizeigesetzes oder des damals neuen Polizeigesetzes kassiert werden müssen. Frag mich jetzt nicht, welche genau. Trifft so Gefährdereinordnungen und weiß ich nicht, Regelungen, die daraus folgen, Kontaktverbote und so, glaube ich. Und das gibt eine Frist, das zu heilen in dem Gesetz, das ist Mitte des Jahres, im Juni, glaube ich, Ende Juni. Und in dem Zuge macht aber Sachsen den Move, den jetzt viele Bundesländer machen, bestimmte Sachen neu zu implementieren. Telekommunikationsüberwachung, verdeckte Kennzeichenüberwachung, Taser-Einsatz ist bisher auf Sondereinsatzkommandos beschränkt, soll jetzt an die normale Polizei auch ausgereicht werden, diese Dinger. Aber der größte Knackpunkt ist, glaube ich, das Thema künstliche Intelligenz in der Polizei und Drohnenabwehr. Drohnenabwehr war ja ein großes Thema irgendwie vor geraumer Zeit, ne? In den Medien. Genau, da wird es jetzt eine Regelung geben und der KI-Bereich ist, glaube ich, der größte. So, ne?
Also ja, da geht es um die Nutzung von KI innerhalb der Polizei.
Genau, um Daten zu verknüpfen, um zum Beispiel nach Personen zu suchen in digitalen Medien, nach Fotos und Stimmen. Intelligente Videoüberwachung ist, glaube ich, auch damit irgendwie, also da geht es um die Datenverknüpfung dahinter. Ne? Was will intelligente Videoüberwachung, will ja Gesichter und so weiter erkennen. Das steht alles in diesem Gesetzentwurf drin. Ein bisschen überraschend war, dass bei der Vorstellung, die am Dienstag war, sehr deutlich gesagt wurde, dass Sachsen sich nicht an einer Palantir-Lösung beteiligen wird. Dieses umstrittene US-amerikanische Konsortium. Worauf?
Was Überwachungssoftware herstellt?
Genau.
Smartphones zum Beispiel.
Ja, und zum Beispiel die hessische Polizei und auch Baden-Württemberg arbeiten schon mit Palantir oder haben das beschlossen. Auch mit Stimmen der Grünen übrigens. Genau, und das ist angeblich jetzt hier in Sachsen nicht geplant. Man warte auf eine einheimische Lösung. Darüber reden alle, die so über Alternativen zu Palantir reden. Mhm. Und ich glaube, so jede progressive Person wird vielleicht jetzt auch sagen, okay, KI in der Polizei, das ist irgendwie auch in Ordnung. Also es ist überall. Mhm. Genau. Ich glaube, die.
Ja, gerade in einer Institution, die mit menschlicher Intelligenz ja nicht so überausgestattet ist.
Ja, genau, aber wie weit darf es gehen? Ne? Also, und ein großer Knackpunkt, aber da, wenn Krex das dann kommentieren will, kann er das gern machen. Ging auch um die Frage, ob das ein selbstlernendes System sein soll. Und auch das wird jetzt ausgeschlossen in Sachsen. Mhm. Kannst du dir darunter was vorstellen? Ist nur so, Mittel. Mhm.
Das lassen wir Krex kommentieren.
Ja, oder widmen uns in einer der nächsten Sendungen mal mit einer Expertin, dem Thema.
Und dann hat man wieder diese interessante Regierungskonstellation in Sachsen. Heißt, die Regierung hat erstmal diesen Gesetzvorschlag jetzt entwickelt und jetzt muss der ja noch durch den Landtag quasi. Genau. Und dann braucht man wieder Stimmen von Grünen und Linken, die ja nur ausgerechnet damals diese Normenkontrollklage ins Rollen gebracht haben. Mhm. Und dementsprechend die Grünen ja jetzt auch nicht mehr in Regierungsverantwortung direkt. Mhm. Wahrscheinlich jeweils nicht so ein großes Interesse dran haben, dem zuzustimmen. Nee. Mit den bekannten Kritikpunkten.
Genau, es gibt ja jetzt mit der Minderheitsregierung gibt es auch so ein vorgelagertes, doch intensiveres Beteiligungsverfahren und alle Fraktionen konnten ihre Stellungnahmen abgeben und die Vorschläge der Linken sind jetzt nicht berücksichtigt worden und die der Grünen sicher auch nicht und es hat natürlich aber schon jemand geblinkert, nämlich das BSW. Ist ja noch, kann auch die Mehrheit beschaffen. Mhm. Sogar eine stabilere. Die haben 15 Abgeordnete, Linke und Grüne nur 13 zusammen. Mhm. Wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen, weil für Linke und Grüne ist das so nicht zustimmbar. Und die werden natürlich aber die Regelungen, die jetzt vereinbart sind, nicht mehr kassieren.
Oh, da wird sich das BSW aber feiern.
Ja, das ein verschärftes Polizeigesetz mit mehr Befugnissen für die Polizei haben sie dann gut gemacht. Aber passt zur ordnungspolitischen Linie, ne?
Da hätte ich jetzt auch gesagt, genau.
Mhm. Ja. Das ich glaube, Palantir war für die auch so eine Klippe. Mhm. Ich würde auch selber sagen, das ist nicht haltbar mit Palantir. Also es wird mittelfristig wird es entweder eine Bundes-Palantir-Übereinkunft geben oder so ein länderübergreifendes Dings. Es gibt einfach schon Bundesländer, die damit arbeiten. Mhm. Ich glaube nicht, dass es in Sachsen ewig so hält. Mhm. Mhm. Naja, BSW, genau. Darauf wird es hinauslaufen. Das ist ziemlich ernüchternd. Und so richtig machen kann man jetzt auch nichts mehr. Es gibt auch keine wahrnehmbaren Proteste. Mhm. Tja.
Wann wird es abgestimmt?
Na, spätestens eigentlich im Juni muss es abgestimmt werden, weil dann die Frist zur Heilung der nicht verfassungskonformen Teile ausläuft.
Mhm. Bis dahin haben wir noch einige Sendungen Zeit, uns nochmal damit zu beschäftigen.
So ist das. Werden wir tun.
Und wir neigen uns dem Ende unserer kleinen Rubrik.
So ist das.
Und verabschieden uns und wünschen einen angenehmen Freitagabend.
Richtig, und einen guten Märzanfang am Sonntag. Tschüss.
Genau, und in diesen restlichen 30 Sekunden werde ich kaum viel sagen können zum Thema selbstlernende KI. Es geht dabei sicher um Machine Learning und dem Problem von Predictive Policing und was da alles gerade geht. Das wäre jetzt aber ein bisschen kurz. Deswegen bis zum nächsten Mal in 2 Wochen beim Linkstreten Radio.